totally unreadable.
We will often pretend to know what they're thinking. Are we right? Maybe not.
Now biologists and archaeologists are unraveling their secret histories.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Sie sind nicht immer nett zu uns, gewinnen aber locker fast jeden tierischen Beliebtheitswettbewerb. Heute geht es bei uns um Katzen. Sie begleiten uns Menschen seit Jahrtausenden, doch anders als viele andere Haustiere sind sie ziemlich eigenständig geblieben. Was finden Menschen an Katzen so anziehend? Und warum sind die selbstbewussten Samtpfoten dermaßen erfolgreich?
Mehr als 1 Milliarde Katzen leben schätzungsweise auf der Erde. Sie bevölkern eigentlich alle Kontinente mit Ausnahme der Antarktis. Gemeinsam mit den Hunden sind sie die beliebtesten Haustiere der Menschheit. Die beiden nicht immer gut befreundeten Spezies Hund und Katze unterscheidet bekanntermaßen sehr viel voneinander. Und das gilt nicht zuletzt für ihr Verhältnis zu uns Menschen. Während Hunde zu den treuesten und verlässlichsten Partnertieren des Menschen geworden sind, verlief die Entwicklung der Mensch-Katzen-Beziehung anders. Katzen sind insgesamt eigenständiger geblieben und haben ihre Wildform weitaus weniger stark hinter sich gelassen als Hunde.
Über die faszinierende und sehr, sehr lange gemeinsame Geschichte von Menschen, Wölfen und Hunden haben wir in einer Folge dieses Podcasts schon einmal gesprochen. Hört rein, wenn euch das Thema interessiert. Aber heute sind eben die Katzen dran. Und wie du schon gesagt hast, Tanja, Hauskatzen sind ihrer wilden Stammform weitaus näher geblieben als Hunde. Und das ist im Fall der heutigen kätzischen Hausbewohner die afrikanische Wildkatze, auch Falbkatze genannt. Diese schlanke, sandfarbene Wildkatzenart stammt aus den Trockengebieten Nordafrikas und des Nahen Ostens. Und sie ist eben die noch heute lebende Urahnin aller heutigen Hauskatzen.
In der angestammten Heimat der Falbkatze beginnt auch unsere gemeinsame Geschichte. Es ist nicht ganz überraschend, dass genau diese Wildkatzenart zur Vorfahrin von unseren heutigen Schmusern geworden ist. Sie ist die am wenigsten aggressive wilde Katzenspezies. Zu Annäherungsversuchen zwischen Mensch und Tieren dürfte schon sehr früh gekommen sein und an einem ganz entscheidenden Punkt in der Menschheitsgeschichte wurde mehr daraus. Als evolutionsgeschichtlicher Brandbeschleuniger wirkte die wichtigste Erfindung der Menschheit die Landwirtschaft.
Vor mehr als 10.000 Jahren begannen Menschen im sogenannten fruchtbaren Halbmond, einer historischen Region im Nahen Osten, sesshaft zu werden. Anstatt wie alle Menschen bis dahin als Jäger und Sammler herumzuziehen und auf der Jagd und Suche nach Nahrung zu sein, ließen sich diese Menschen nieder und fingen an, gezielt Pflanzen anzubauen und nicht nur auf gut Glück zu suchen. Dann kam später auch die Viehzucht dazu und diese Sesshaftwerdung war eine menschheitsgeschichtliche Revolution gigantischen Ausmaßes. Das hat natürlich große gesellschaftliche Umbrüche mit sich gebracht. Die ersten Siedlungen entstanden, in denen deutlich mehr Menschen zusammenlebten als zuvor. Davor waren das immer nur kleine Gruppen, eher so Clans, und dann wurde sozusagen immer größere Dörfer sind entstanden. Und diese neue Lebensweise als Ackerbauern erforderte auch eine Arbeitsteilung. Immer neue technologische Fortschritte haben das erleichtert, haben neue Möglichkeiten geschaffen. Und gleichzeitig sind auch soziale Hierarchien entstanden. Dinge wie Eigentum haben plötzlich eine Rolle gespielt. Und all das war der Grundstein für den zivilisatorischen Aufstieg von Homo sapiens. Aber was hat das jetzt nochmal mit Katzen zu tun?
Ja, die neue Lebensweise von Bauern und Bäuerinnen brachte noch etwas anderes mit sich, was es so zuvor nicht gegeben hat. Die Menschen konnten sich nämlich größere Nahrungsvorräte für den Winter anlegen. Und diese ersten Getreidespeicher lockten auch nicht gern gesehene Spezies in die frühen Siedlungen, zum Beispiel Nagetiere wie Ratten und Mäuse, die sich auch an die Vorräte machten. Und mit den Mäusen kamen dann auch die Wildkatzen in die Dörfer. Hier beginnt also die Geschichte der Domestizierung der Katzen. Doch so geradlinig und einfach ist diese Geschichte nicht.
Wie wurden aus Wildkatzen Hauskatzen? Hunde wurden ja über lange, lange Zeit gezielt gezüchtet und domestiziert. Die Entwicklung der Katze verlief aber anders. Manche Forscher sprechen von einer Selbstdomestizierung. Die Katzen, die weniger scheu und weniger aggressiv waren, wurden von den Menschen in diesen frühen Siedlungen eher geduldet oder waren sogar gern gesehen, weil sie eben eine nützliche Funktion erfüllten. Sie hielten diese Schädlinge fern. Im Gegensatz zu den Hunden, die über Jahrtausende sehr selektiv für ganz bestimmte Aufgaben und sehr viele unterschiedliche Aufgaben gezüchtet wurden, blieben die Katzen aber weitgehend unverändert. Eine Anpassung gab es trotzdem, nur ging die eher von den Vierbeinern selbst aus. Diejenigen, die freundlicher waren und in Siedlungen geduldet wurden, hatten auch mehr Futter und bekamen dadurch mehr Nachwuchs. Aber es waren eben lange Zeit nicht die Menschen, die gezielt Katzen gezüchtet haben, sagt Jonathan Lossos. Der renommierte Evolutionsbiologe von der Washington University in St. Louis hat sich in seinem Buch »Von der Savanne aufs Sofa« eingehend mit der Domestizierung und dem einzigartigen Verhalten der Katzen beschäftigt.
And so in that way cats began to hang out with people more. And then in turn, humans saw that these cats were doing them a service, and so we were nice to the cats. Maybe we put out a little food for them or let them into the huts when it was cold or wet. And again, the cats that were most willing to do that benefited and passed those genes on. And so then people started petting them, and kittens are so cute, and the cats that responded to that. And so in that way, the cats really drove the bus. They took the initiative to come be around us. They benefited from it. So did we. And so then this cycle of reinforcement began. But cats really took the initiative.
Die Initiative für unser Zusammenleben ging also von den Katzen aus. Da hat sich also nichts geändert, das kann ich nur bestätigen. Bei unseren Katzen war und ist das heute noch genauso. Die Katzen passten sich also ein bisschen an das Leben im Dorf an und genetische Untersuchungen zeigen aber, dass sich die DNA von Hauskatzen nur minimal von der ihrer wilden Vorfahren unterscheidet. Eine Hauskatze kann rein biologisch problemlos wieder in der Wildnis überleben. Sie kann sich sogar mit einer wilden Falbkatze verpaaren und fruchtbaren Nachwuchs bekommen.
Ja, die DNA dieser Katzen ist zu 99% gleich geblieben. Im Vergleich zur Wildform zeigen Hauskatzen aber eben kleine genetische Anpassungen, insbesondere in Genen, die mit Verhalten und Stressreaktionen in Verbindung stehen. Das macht sie eben noch zutraulicher und weniger scheu als ihre wilden Vorfahren und ist definitiv Teil des Erfolgsrezepts dieser Vierbeiner.
Die Katzen-Mensch-Beziehung dauert nun aber schon mehr als 10.000 Jahre an. Warum sind die meisten Stubentiger trotz dieser langen Zeit in der Nähe des Menschen so eigenständig geblieben?
Cats are not generally pack animals, like so many of the other domesticated animals are, where there's a lead animal that the others follow, like wolves, or really many of the herbivores, the cattle and the pigs and so on. And so for those species, humans basically kind of stepped in and took over leading the pack, if you will, and the other animals were able to adjust to this new circumstance. Cats don't do that. And in fact, cats just go their own way for the most part. And that means it's very hard to intentionally choose who mates with whom. Because cats go out, you know, they go out into the bush and they mate with whomever they want. And so that makes it hard to select for particular traits. The other aspect of this is related to that is there isn't another thing we were trying to get out of cats. We were trying to get them for rodent control and they were doing a pretty darn good job of it. Whereas, you know, dogs, because they're so willing to do what we want, we were able to train them to do many different things. There wasn't a lot that we wanted out of cats beyond their presence for rodent control. And that's probably a major factor.
Ja, lange Zeit sahen Menschen den eigentlichen Nutzen von Katzen in der Schädlingsbekämpfung. große kulturelle Bedeutung hatten die Tiere aber schon sehr lange vor dem Beginn des Internetzeitalters und ihrem Aufstieg zu Meme-Lords des Planeten. Im alten Ägypten bekanntlich wurden Katzen ja sehr kultisch verehrt. Bis heute zeugen unzählige Katzenmumien von diesem Kultstatus, den sie in Ägypten hatten. Ihre Ausfuhr war damals bei Strafe verboten und sie wurden trotzdem geschmuggelt und verbreiteten sich langsam immer weiter und spielten später auch zum Beispiel in Indien und dann in China eine wichtige Rolle, kulturell, auch in religiösen Riten. Sie galten als Statussymbole und als Inspiration für Legenden und Märchen.
In Europa hatten Katzen aber zeitweise einen recht schweren Stand. Ausgerechnet im Mittelalter, wo sich über Handelswege zunehmend Ratten und Mäuse ausbreiteten und zur Ausbreitung von Infektionskrankheiten beitrugen, gerieten Katzen in Verruf. Sie galten als Unglücksbringerinnen und Gefährtinnen von Hexen oder als Tiere des Teufels. Vor allem schwarze Katzen wurden gnadenlos verfolgt.
Das ist zum Glück nicht so geblieben. Ganz im Gegenteil, Katzen sind heute unter den beliebtesten Tieren überhaupt und immer mehr Menschen teilen ihr Leben mit einem dieser eigensinnigen Geschöpfe. Die Schädlingsbekämpfung ist dabei in vielen Fällen längst in den Hintergrund gerückt. Aber was steckt eigentlich hinter dieser großen Beliebtheit der Katzen? Sie sind zutraulich, aber unabhängig, können liebevoll sein, sind aber eigenwillig. Warum wirken Katzen denn so anziehend auf Menschen? Der Evolutionsbiologe Jonathan Lossos hat eine Idee.
First, of course, is they are such intelligent animals that they are very in tune with their environment. They're very good at figuring things out. Not only are they very easily trained, which people don't realize, but they're very good at training us and getting us to do what they want. So there's that. There's also the fact that they're still very much wild animals. We sometimes call them semi-domesticated or barely domesticated because they're not very different from their ancestor that started out with us 10,000 years ago. And this is different than, say, dogs or cattle or so on, which are quite different from their ancestors. And then I think the third thing is they live life on their own terms, that they are not slavishly loyal to people. That when you get a cat that cuddles against you, that purrs with you, you feel like you've really earned something, that it's a real accomplishment. And so I think a combination of those three factors are what we really, why we really are crazy about cats.
Darüber hinaus haben Katzen im Laufe der Jahrtausende auch einige Tricks im Umgang mit uns Menschen entwickelt. Doch es bleiben viele Fragen offen. Katzen sind in mancher Hinsicht viel schwerer zu erforschen als andere Haustiere, vor allem als Hunde. Warum miauen sie uns eigentlich an? Und was bedeutet ihr Schnurren wirklich?
Obwohl Katzen zweifellos schon sehr lange sehr wichtig für viele Menschen sind, gibt es noch sehr große Forschungslücken. Das liegt auch daran, dass Studien mit Katzen viel schwieriger sind als beispielsweise mit Hunden, erklärt Jonathan Lossos.
There's so much we don't know and so much we think we know that it's hard to figure out where those ideas came from. You'll read a lot of things on the internet about cats. It's like, where did that idea come from? And it's very hard to figure that out sometimes. But basically, I think they have not been studied all that much. And one of the differences between cats and dogs has to do with the fact that you can take a dog to a laboratory to conduct studies on that. There's a lot of research these days on basically how smart animals are. And to do that, you present them with different tests of sorts and see how they respond, how they figure it out. And one of the problems with this research is if someone takes their dog to a lab, to a laboratory, not a laboratory retriever, you take it to a laboratory, as long as the person the dog lives with is there, the dog is perfectly happy and comfortable and you can test the dog and get results. Cats, however, are different. They're more comfortable, not by the people they're around, but their surrounding. And so you take the cat out of its home to a laboratory, it'll be freaked out. It'll at least be quite nervous. And so it makes it very hard to test their behavior because they're not relaxed. And so that's, in recent years, made it even the discrepancy between how much we know about dogs and cats even greater. So we certainly have a lot to learn yet about cats. I mean, just in recent years, people have shown they know their names and they can differentiate the voice of the person they live with from other people. and many other tasks, but it's much harder to study that in cats.
Katzen wirken ja manchmal recht unberechenbar. Sie ergreifen gerne selbst die Initiative und fühlen sich durch Herzlichkeit schnell bedrängt. Wer mit einer Katze zusammenlebt, kann ihre Befindlichkeiten und Stimmungen zwar meist gut einschätzen, doch die Anzeichen dafür sind von Tier zu Tier recht individuell und unterschiedlich. Generell ist Katzenmimik oft ziemlich schwer zu deuten und die Kommunikation der Tiere mit uns Menschen ist mitunter auch recht mysteriös.
Das zeigt sich schon allein an der Forschungsgeschichte. Noch vor einigen Jahren gingen manche Fachleute davon aus, dass Katzen nur sehr eingeschränkte mimische Fähigkeiten haben, dass sie eigentlich nur ganz wenige Gesichtsausdrücke auf Lager haben. Eine Forschungsgruppe hat vor ein paar Jahren sogar berichtet, dass die Tiere im Wesentlichen nur zu 3 Gesichtsausdrücken fähig seien und vielleicht ein paar Abwandlungen von diesen 3. Diesem Befund widersprechen aber nicht nur praktisch alle Katzen Menschen, sondern längst auch neuere Untersuchungen. Katzen haben nämlich tatsächlich eine äußerst facettenreiche Mimik. Wir Menschen sind aber, anders als bei Hunden, eher schlecht darin, das zu erkennen oder sogar die Bedeutung zu verstehen.
Das ist aber bei weitem nicht das Einzige, was Katzen für uns Menschen rätselhaft macht. Da gibt es auch so etwas wie das Mysterium des Miauens.
I think most anyone who has lived with a cat has experienced that. The cat is meowing, clearly trying to tell you something. And in fact, sometimes they have different meows that they use in different circumstances. Well, I had always assumed that cats meow to each other. And so by meowing to us, they were sort of expanding their social circle, treating us as honorary cats, if you will. But in fact, that's not correct, that adult cats very rarely meow to each other to communicate. Now, a mother and the kitten will meow back and forth, but that's about it. Adults don't meow to each other. So the fact that they are meowing to us is a trick that they have picked up just in the last couple thousand years during domestication. It's an evolved behavior that they have evolved that behavior in order to live with us more easily.
Ausgewachsene Katzen miauen also normalerweise keine anderen Katzen an, wohl aber uns Menschen. Tun sie das, um uns um den Finger oder besser gesagt um die Pfote zu wickeln? Auffallend ist jedenfalls, dass es kein universales Miauen gibt, sagt Jonathan Lossos.
Cats have different meows they use in different circumstances, but there's no universal cat language, if you will, that one cat will use a meow when it's hungry and another cat might use the same sound when it wants to go outside. But the people who live with cats figure out what they mean. And so it's as if a cat and a person develop their own private language independently. And so it happens, you know, in each household, if you will. Now, how that happens, we have no idea. That would be fascinating to study.
Katzen entwickeln mit ihren Menschen also sozusagen eine eigene Sprache. Sie miauen individuell je nach Situation und die Bezugspersonen lernen eigentlich schnell, was das zu bedeuten hat. Für Außenstehende ist es aber oft schwierig, das zu interpretieren. Und recht Ähnliches gilt auch für das Schnurren. Meistens schnurren Katzen, wenn sie sich wohlfühlen. Wir deuten das oft zu Recht als Ausdruck von Zufriedenheit. Aber manchmal schnurren Katzen auch, wenn sie sich unwohl fühlen oder sogar, wenn sie Schmerzen haben.
Und es gibt auch unterschiedliche Schnurrarten, sagt Lossos, und eine davon könnte sich speziell an uns Menschen richten.
So, there are at least 2 different types of purrs that your typical house cat will make. One is the purr it makes when it's content, a very kind of brrr, brrr. That's just very, to me, just, it makes me happy when they do that. It's cats sitting in your lap and so on. But there's another purr they make when they want something. And I think of this when you're opening a can of wet food in the kitchen and the cat is rubbing against your legs and is making this very loud, insistent chainsaw-like purr, kind of brrr, brrr, brrr. And it's basically saying, I want something, in this case, food.
Ein Forschungsteam hat, und das finde ich besonders toll, sich genauer mit dem Schnurren beschäftigt und konnte den Unterschied detailreich nachweisen.
So the researcher then analyzed using digital techniques the what's called the audio spectrogram of the purrs and found that they differed, the contentment and the insistence, in one particular part of the purr, the very low frequency sound, where there was much more low sound at that frequency in the insistence purr than the contentment purr. So they did isolate the difference in the two purrs in terms of what the sound that made it up. I thought that this was a very elegant demonstration that there was a difference. So I liked that paper. But then the paper said, well, this one part of the spectrum that the insistence purr has this low pitch sound and the other purr doesn't, that's the exact pitch that human babies crying cry at. And so she suggested that cats were essentially mimicking human babies because we are innately responsive to the sound of a human baby crying. It catches our attention. And so that the cats had hijacked this relationship we have to get our attention. I thought that was going a little too far. I found that a little unlikely. But then I listened to some recordings the researchers made available. And sure enough, I could hear a baby crying. And I played these recordings to lots of people. Some people hear it, some people don't. So I think there's at least reason to believe that this might be true, that the cats have basically taken advantage of our neural system that we have evolved to take care of our babies to get our attention when they want it.
Imitieren Katzen also gewissermaßen menschliche Babys, damit wir ihnen mehr Futter geben? Zutrauen würde ich es ihnen schon. Böse kann man aber deshalb definitiv nicht sein. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
The ancient Egyptians really loved animals, but they also revered them. Cats were perhaps the most popular and the most highly venerated because of their utilitarian as well as metaphysical values. Ancient texts tell us that not only did cats kill rodents, but they also killed snakes. So of course the Egyptians loved this because they were much safer as a result.